Mir bereitet das offen gestanden große Sorgen, weil es ist ja die Militanz, die so bedrückend ist an der Geschichte. Da müssen ja Leute das Know-how gehabt haben. Es geht ja nicht darum, dass einer sagt, ich säge mal einen Strommasten ab. Auch sowas hat es gegeben mit einer Säge, ja, lange gesägt, einen kleinen Strommast. Sondern da muss ja jemand richtig dieses Know-how haben. Und wer unterwegs ist, solche Sachen macht mit diesem Know-how, auch mit dem Sprengstoff, haben wir noch drüber gesprochen, wo kommt der Sprengstoff her, der wird ja relativ schnell auch wieder in der Lage sein, weitere solche Anschläge auszuüben. Und das ist natürlich brandgefährlich für diese Republik.
Sagt Butz Peters.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Hallo, hier ist Alexander Margier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und spreche heute mit Butz Peters, einem der führenden Experten zur RAF in Deutschland. Butz Peters praktiziert als Rechtsanwalt in Dresden und hat sage und schreibe 4 Bücher zur Roten Armee-Fraktion geschrieben. Und natürlich möchte ich heute mit ihm darüber sprechen, wie es sein konnte, dass vor wenigen Tagen eine der meistgesuchten Terroristinnen der sogenannten dritten RAF-Generation in Berlin dingfest gemacht werden konnte. Die Rede ist von Daniela Klette. 2 ihrer Komplizen, nämlich Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, sind zum Zeitpunkt unserer Unterhaltung noch auf der Flucht. Herzlich willkommen, Butz Peters.
Freue mich, hier zu sein, Herr Magier.
Herr Peters, hatten Sie damit gerechnet, dass man tatsächlich noch RAF-Mitglieder würde aufspüren können? Immerhin waren die ja jahrelang untergetaucht. Warum gerade jetzt?
Ich hatte es gehofft, aber nicht für sehr wahrscheinlich gehalten. Die Fahndung lief ja über 3 Jahrzehnte, auch wenn bei einigen der Eindruck entstanden ist, dass nichts gelaufen, nichts passiert. Die Polizei hat mehrere Aktionen gefahren, um die 3 zu fassen, aber sie waren halt wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt kam eine große Wahrnehmung in der Bevölkerung durch die Aktenzeichen XY-Sendung und das Paradox im Augenblick ist ja, wie jetzt die Fahnder mitgeteilt haben, hat diese Sendung gar nicht zu dem Zugriff geführt, sondern eine ganz andere Quelle. Die Ermittler sagten, eine private Quelle, Hinweis sei im vergangenen November schon gekommen. Sie wollten aus Schutzgründen nicht verraten, wer das ist. Also ich denke, gerade in Sachen RAF kommt ja so vieles ans Tageslicht. Ich bin gespannt, was dabei rauskam. Und vielleicht hat ja auch eine Rolle gespielt, dass eine Belohnung für die Ergreifung der 3 insgesamt von 150.000 Euro ausgesetzt wird.
Wie engagiert waren denn die deutschen Sicherheitskräfte beim Aufspüren dieser RAF, dieser verbliebenen RAF-Terroristen? War man da nur noch mit halber Energie unterwegs?
Nein, das denke ich nicht. Es gibt ja 2 Phasen der Fahndung. Die erste Phase war bis 98, bis zur Auflösung der RAF. Und dann hat es halt gegeben die Überfälle auf Geldtransporter. Und da kam dann sozusagen eine andere Strafverfolgungsbehörde ins Spiel. Erst war zuständig der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit dem Bundeskriminalamt. Und dann war die Staatsanwaltschaft Verden zuständig als Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Und die hatten dann halt mit dem LKA in Niedersachsen zusammengearbeitet. Und jetzt kam vor einiger Zeit, auch durch einen personellen Wechsel, ein neuer Wind dort rein. Und dann hat es eine Reihe von Recherchen gegeben. Also wenn die Zielfahndung unterwegs ist, erfährt das, das gehört mit zu der Arbeit der Zielfahndung, erfährt das in der Regel keiner. Also ein Zielfahnder hat gesagt, wir standen schon vor mehreren Türen und haben dort geguckt in der Vergangenheit, aber bisher kein Treffer mit dabei.
Sie hatten es ja gerade gesagt, da offenbar war ja auch ein privater Rechercheur dieser Plattform Bellingcat unterwegs. Die haben eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt. Das ist doch schon irgendwie seltsam, dass die deutschen Sicherheitsorgane sich da also jahrelang um das Aufspüren dieser 3 gesuchten Terroristen bemühen und dann kommt jemand von einer privaten Organisation, benutzt eine Gesichtserkennungssoftware und dann werden die offenbar ganz schnell fündig, weil die Frau Klette ja Fotos von sich auf Facebook gepostet hatte.
Das ist eine interessante Geschichte. Was man sagen kann unterm Strich, da ist die kriminaltechnische Entwicklung mal wieder schneller gewesen, als die RAF denken konnte. Wir haben was Ähnliches früher gehabt, dass nämlich die RAF bei ihren Anschlägen nicht auf Haare geachtet hat. Und durch die Technik ist es möglich gewesen, im Laufe der Jahre erst plötzlich Haare 10 Jahre später zu analysieren. Das war auch einer der ganz wichtigen Punkte bei Klette. Es hat hier gegeben, während des ersten Golfkriegs, das war im Februar 1991, den Anschlag auf die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bonn-Bad Godesberg vom gegenüberliegenden Rheinufer in Königswinter aus, hatte ein 3-Personen-Kommando der RAF gefeuert mit 2 NATO-Gewehren, einer Kalaschnikow, 260 Geschosse, 50 haben getroffen in der Größenordnung, ungefähr verletzt wurde niemand. Und der Fluchtwagen, ein VW Passat, wurde in einem Wald 170 Kilometer entfernt gefunden. Dort auf dem Beifahrersitz ein Haar, das haben die Ermittler mitgenommen. Und ungefähr 10 Jahre später erst, weil die DNA-Technik vorangeschritten war, konnten sie auswerten und feststellen, dass dieses Haar von Daniela Klette ist. Das ist der Grund auch, warum die Ermittler meinen, dass Daniela Klette mit dieser Tat zumindest, um es vorsichtig zu formulieren, was zu tun hat. Und ebenso wenig dürfte Daniela Klette auf dem Radarschirm ihrem Geistigen gehabt haben, dass man Fotos verbinden kann und zum Ergebnis kommen kann, dass sie eben beschrieben haben. Das war einfach nicht vorhersehbar. Und jetzt, durch die fortschreitende Technik, ist das Konzept, nämlich im Untergrund zu leben, nicht gefasst zu werden, aber in sozialen Medien vertreten zu sein, nicht aufgegangen, weil die Technik ist mal wieder weiter vorangeschritten.
Reden wir ein bisschen über Daniela Klette. Wer ist denn diese Frau? Was wird ihr überhaupt zur Last gelegt?
Daniela Klette, geboren 1958, also jetzt 65 Jahre alt, in Karlsruhe aufgewachsen, kam mit 20 Jahren zur Roten Hilfe in Wiesbaden. Wiesbaden war ja auch immer ein klassisches RAF-Umfeld. Sie hat sich dort engagiert in der Roten Hilfe, also einer Organisation, die sich um Gefangene, um Verdächtige aus der linken Szene kümmert. Sie hatte 2 Schwerpunktthemen, bei denen sie tätig war. Das war einmal der, so wurde es damals formuliert, Kampf gegen die Startbahn West, also die Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Und zum anderen war sie auf dem Anti-NATO-Kurs, also auf mehreren Demonstrationen auch dagegen. Und ja, da war sie viele Jahre tätig, engagiert. Und dann ist sie, so die Erkenntnisse der Ermittler, Ende 1989, Anfang 1990 in den Untergrund abgetaucht. Und man hat von ihr, habe ich erzählt eben, nach dem Beschuss auf die Botschaft der Vereinigten Staaten ein Haar gefunden. Es wird ihr zur Last gelegt, dass sie einen Sprengstoffanschlag an ihr mitgewirkt hat. Und vor allem wird ihr auch zur Last gelegt, dass sie mit an der Knastsprengung der RAF teilgenommen haben soll. Das war ja im März 1993, da ist ein RAF-Kommando über die Mauer 6 Meter hoch.
In Weiterstadt war das.
In Weiterstadt, ja. Mit einem Seil, einer Strickleiter drüber geklettert, ist in dieses Gefängnis eingedrungen, was wenige Tage später eröffnet werden sollte, größte hessische Haftanstalt. Haben dort 10 Justizbeamte, einige Anwärter auch gefesselt, die sich dort in der Nacht aufhielten, es waren auch keine Häftlinge da, haben die in ein Auto gepackt, sind in diesem Auto einige hundert Meter weitergefahren und haben dann mit 200 Kilo Sprengstoff die ganze Haftanstalt in Schutt und Asche gelegt. Einige Tage später sollte die Einweihung stattfinden, sie fand nicht statt. Sie fand erst 4 Jahre später statt, weil solange das alles wieder aufgebaut werden musste, ein Schaden von 123 Millionen Mark. Das ist der größte Schaden, der nach Ende des Krieges durch eine Sprengstoffexplosion in Deutschland verursacht wurde.
Ich meine, Sie haben gesagt, 200 Kilo Sprengstoff, an die muss man ja erst mal kommen. Gibt es da irgendwie jetzt schon, oder weiß man, wo dieser Sprengstoff herkam? Denn den kann man sich ja nicht einfach selbst zusammenrühren oder am Schwarzmarkt kaufen.
Das ist bislang noch komplett ungeklärt, wie ja so vieles andere auch in der dritten RAF-Generation ungeklärt ist.
Daniela Klette lebte ja offenbar in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, unbehelligt, Garweg in einem Bauwagen im nahegelegenen Friedrichshain. Muss man denn davon ausgehen, dass die über ein Netzwerk an Unterstützern verfügten, die Identität der Gesuchten kannten und sie eben gedeckt haben?
Im Augenblick ist dies alles noch nicht bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort ein größeres Netzwerk gegeben hat, weil gerade eine Lehre aus der dritten RAF-Generation ist es ja gewesen, die Anzahl der Mitwisser so gering wie möglich zu halten. Das war einer der Kardinalfehler, die in den ersten beiden Generationen gemacht wurden. Dort hatte man einfach zu schnell rekrutiert. Die erste und die zweite RAF-Generation hatten ja nach der Zählweise der Bundesanwaltschaft immer knapp 40 Mitglieder. Und da sind halt viele, gerade auch im Zuge mit dem Deutschen Herbst, viel zu schnell rekrutiert worden, viel zu schnell aufgenommen worden. Und dann hatte man später das, so hieß es innerhalb der RAF, das Entsorgungsproblem. Weil die wollten einfach weg. Die hatten gemerkt, dass sie nicht gebacken sind für das Leben im Untergrund. Die haben so eine der Aussteigerinnen später mal erzählt, sie hat davon geträumt, wieder Weihnachten mit ihren Eltern und ihren Geschwistern zusammen feiern zu können, auch den Familienhund, die alle an den Arm nehmen zu können. Und Untergrund heißt ja, kein Kontakt mehr zu denen, mit denen man bisher zusammen war, Familie und Freunde, die alle kappen. Deswegen denke ich, weil die dritte RAF-Generation, wir wissen praktisch nichts über sie, weil sie aus diesen Fehlern gelernt hat, da hat es wenig Mitwisser gegeben. Und ich denke, dass es da Unterstützer und Mitwisser sehr wenige nur gegeben hat. Denn gerade das war ja mutmaßlich das Erfolgsrezept der dritten RAF-Generation. Und wenn man sich das vorstellt, was jetzt passiert ist, seit 20 Jahren soll sie ja in der Sebastianstraße in Kreuzberg gelebt haben. Ja, menschliche Verhältnisse entwickeln sich. Man kann über Kreuz kommen oder es ist ja später bekannt geworden, auch wie brutal sie mutmaßlich mit Staub und Garwig Überfälle auf Geldtransportfahrer gemacht haben soll, wie da wirklich Menschen traumatisiert worden sind, weil sie die Panzerfaust plötzlich vors Gesicht gehalten bekommen haben. Es kann ja auch gut sein, dass da jemand sagt, da mache ich nicht mehr mit, ich decke dich nicht mehr. Oder aber 150.000 Euro Belohnung insgesamt für die Ergreifung der Täter. Also da hat es schon eine Reihe von Fällen gegeben, dass von der Polizei Gesuchte verzinkt wurden für wesentlich weniger Geld.
Sie waren gerade da in Kreuzberg in der Sebastianstraße, vor dem Haus, wo Frau Klette gewohnt hat. Was haben Sie da gesehen? Was haben wir erlebt?
Da waren noch mehrere Fahrzeuge der Polizei. Die Spurensicherung lief dort noch auf Hochtouren. Es war noch abgesperrt. Und man hat den Eindruck, wenn man sich vorstellt, das Ganze ist ja Montag vor einer Woche passiert, dass dort jedes Blatt gewendet wird, um keine einzige Spur zu übersehen. Also da wird mit großem Aufwand und mit viel Zeit wird alles das, was dokumentiert werden kann, dokumentiert.
Ich meine, in der Wohnung von Frau Klette wurden ja Kriegswaffen gefunden. Warum hat man Kriegswaffen in seiner Wohnung? Entweder mal, weil man sie früher mal hatte und nicht weiß, wie man sie loswerden will, oder weil man sie noch mutmaßlich einsetzen will. Wie erklären Sie sich, dass so schweres militärisches Gerät in der Wohnung von Frau Klette gefunden werden konnte?
Also hier weiß man ja auch noch nichts Konkretes. Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, vielleicht hatte sie kein besseres Versteck. Da muss man sich überlegen, wenn man es versteckt, wie kann das auffallen? Und die andere Möglichkeit, die ehemaligen RAF-Mitglieder, die drei, sollen ja begangen haben, ein Dutzend Überfälle nach ihrer RAF-Zeit. 2 Millionen Euro erbeutet haben, die Größenordnung. Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht auch die Befürchtung bestanden hat, dass das Geld doch ausgehen könnte, dass man nochmal nachlegen könnte. Also man weiß nicht warum, aber das sind für mich die beiden plausiblen Gründe, die in Betracht kommen. Vielleicht auch eine Kombination aus beiden.
Burkhard Garwig ist ja, also zumindest stand diesen Mittwoch noch auf der Flucht. Gehen Sie davon aus, dass er demnächst gefasst wird?
Ja, das ist eine irre spannende Frage. Was passiert da jetzt? Also die Polizei, das ist ja zu hören, macht eine Reihe von Durchsuchungen, hat eine Reihe von Hinweisen, ist am Gucken, ist am Tun. Sollte er hier noch sich in Berlin aufgehalten haben, das ist ja auch nicht bekannt, gehe ich davon aus, dass er mit Sicherheit nicht mehr hier sein wird, sondern er wird als die ersten Meldungen, wenn er hier gewesen sein sollte, nachdem die ersten Meldungen gekommen waren, dass Klette hier gefasst ist, wird er wahrscheinlich ganz schnell Reis ausgenommen haben, ganz weit weggefahren sein. Aber es gibt einen wichtigen Aspekt in dem Blick auf die Fahndung, die ja über 3 Jahrzehnte zu keinem Erfolg geführt hat. In der Berichterstattung, die ja auf eine große Resonanz, eine große Wahrnehmung in der Bevölkerung stößt, werden regelmäßig Bilder von Garwig und Staub auch gezeigt. Und gerade von Garwig sind ja Bilder gezeigt worden, wo er ganz klar jetzt, die sind aufgenommen worden, jetzt, also in diesem Jahr, 2, 3 Jahre noch zurück, gibt er mehrere Aufnahmen, wo er ganz klar zu erkennen ist. Er hat ja auch ein markantes Gesicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihn jemand gesehen hatte, auch als Nachbarn, dass der den wiedererkennen wird. Also da bin ich sehr gespannt, was passiert. Jedenfalls denke ich, sind die Chancen, ihn festzunehmen, noch nie so groß gewesen wie jetzt, weil jetzt ist halt die große Aufmerksamkeit der Medien und auch der Bevölkerung da.
Welche Rolle spielte Burkhard Garwig in der RAF?
Burkhard Garwig ist der einzige echte 68er in der RAF gewesen, weil er 1968 geboren worden, hat die Schule nach der 11. Klasse abgebrochen, ist in Bonn geboren, ist dann später mit seinen Eltern nach Hamburg gezogen, ist dort in der Hafenstraße aufgetaucht und in der linken Szene untergetaucht. Und was er da gemacht hat, da ist noch sehr, sehr wenig drüber bekannt. Man weiß halt nur, Hafenstraße, da saßen ja auch immer nach den Erkenntnissen der Staatsschutzbehörden Unterstützer der RAF. Dort war er halt und dann ist er irgendwann ganz abgetaucht, auch Ende 89, 90. Davon gehen die Ermittler aus.
Der dritte im Bunde ist Ernst Volker Staub. Im Gegensatz zu Klette und Garwig ist Staub bereits 70 Jahre alt. Er entstammt der sogenannten zweiten Generation der RAF. Was wissen wir über ihn? Was wissen Sie über ihn?
Geboren 1954, im halben Jahr wird er 70. Er studierte Jura, 13 Semester, wurde zwangsexmatrikuliert in Hamburg 1982, weil er sich nicht zurückgemeldet hatte. Er lebte dann ein Jahr in Bremen im Untergrund und ist verhaftet worden bei der Nachhut der zweiten RAF-Generation. Die RAF ist ja von den Köpfen her gefasst worden bis 1982. Und dann gab es eine Nachhut. Das waren 6 Personen, die RAF sein wollten, und die sind verhaftet worden in Frankfurt in der Bergerstraße. Das war im Juli 1984, und das Überraschende war, wie dilettantisch sie damals vorgegangen sind, weil es hatte sich beim Waffenreinigen ein Schuss gelöst. Der Schuss ist durch den Fußboden gegangen, und dann hat eine Stunde später eine Frau geklingelt bei dem Mann, der da unten wohnte, ein Malermeister, und hat dann gefragt, ob es irgendwie bei ihm in der Wohnung was passiert sei. Es sei oben was umgestürzt. Und der sagte, nee, gar nichts. Ihm kam das dann doch komisch vor, und dann ging er ins Schlafzimmer und sah, dass da ein Projektil im Boden steckte. Und daraufhin hat er gewählt 110, und dann kamen drei Funkstreifenbesatzungen, und damit waren die letzten sechs Kempen der zweiten RAF-Generation gefasst. Das war dann auch Schluss aus Ende. Es ist allerdings in diesem zeitlichen Zusammenhang sind Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams in den Untergrund gegangen, haben die dritte RAF-Generation gegründet. Er selbst ist verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in der RAF. Es konnte ihm noch nichts nachgewiesen werden. Deswegen ist er verurteilt worden vom Bayerischen Obersten Landesgericht zu 4 Jahren Haft. Er kam dann 1988 aus der Haft raus, ist im RAF-Umfeld in Wiesbaden und auch in Hamburg gesichtet worden und ist dann Ende 89, Anfang 90 abgetaucht.
Hat einfach weitergemacht.
Hat weitergemacht, unbelehrbar, hat weitergemacht. Und das Interessante ist, dass in dieser Zeit, also ab Ende 89, ja bei der RAF alles wie auch zuvor bei der dritten Generation ungeklärt ist. Und damals, es war am 30. November 1989, hat der Mord an Alfred Herrhausen stattgefunden, dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Und die Tat ist ja irre perfide ausgelöst worden, ja, weil man wusste, wie er fährt von zu Hause in seinem Büro in Frankfurt. Und da ist eine Infrarot-Sprengfalle aufgebaut worden. Und diese Infrarot-Sprengfalle, dadurch hat er selbst praktisch die Explosion ausgelöst. Und es war eine punktgenaue Explosion mit ungefähr 6 Kilogramm Sprengstoff. Auch hier weiß niemand, wo der Sprengstoff herkommt. Und die war genau hinten rechts auf seine Tür gerichtet. Das heißt, sein Fahrer hat verletzt überlebt, hatte Blut im Ohr. Und er war auf der Stelle tot. Und wie präzise die RAF damals gearbeitet hat, zeigt ja auch der Anschlag, ebenfalls in der mutmaßlichen Staubzeit, in der er mit dabei war, zeigt der Anschlag auf den Innenstaatssekretär Neusel. Der war in Bonn gefahren, fuhr dann runter in die Grau-Rheindorfer Straße, wo damals das Innenministerium war. Und auf dieser Abfahrt explodierte auch wieder genauso eine solche Sprengfalle. Neusel überlebte leicht verletzt. Warum? Er war ein sehr pflichtbewusster Beamter, auch ein sehr sparsamer Beamter. Und sein Fahrer war im Urlaub. Deswegen ist er selbst gefahren. Und das hat ihm das Leben gerettet, weil die Explosion hinten, hätte er hinten rechts gesessen, wäre er tot gewesen. Es war auch ein gepanzertes Fahrzeug. Er saß vorne auf dem Fahrersitz und hat deswegen leicht verletzt.
Aber ich meine, wenn man sich das anhört, diese Technik mit den Sprengfallen, wie das ausgelöst wird, die Menge an Sprengstoff, die man dafür braucht, das spricht doch wirklich dafür, dass diese Leute von der RAF irgendeine Unterstützung hatten, gehabt haben müssen. Möglicherweise von, weiß ich nicht, ausländischen Diensten, von wem auch immer. Wer hätte denn da ein Interesse dran gehabt, der RAF zu helfen?
Da kann man viel spekulieren. Ich weiß es nicht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber. Es gibt eine Reihe von Spekulationen. Da möchte ich mich nicht dran beteiligen. Es kann ja aber auch so gewesen sein, dass die RAF sich die Dinge selbst organisiert hat, vielleicht auch im Ausland irgendwo Sprengstoff eingekauft hat. Das heißt, da können ja in juristischen Anführungszeichen dolose Werkzeuge mitgemacht haben. Also Leute, die gar nicht wussten, wofür der Sprengstoff eingesetzt wird. Das wäre alles denkbar. Aber ich möchte mehr faktenbasiert berichten und Dinge schildern. Deswegen an diesen Spekulationen kann ich mich nicht beteiligen.
Wir haben jetzt schon mehrfach gesprochen über die erste Generation, die zweite Generation, die dritte Generation der RAF. Was haben denn diese 3 Generationen überhaupt miteinander zu tun? Wodurch unterscheiden die sich voneinander? Los ging es ja bekanntlich mit der Baader-Meinhof-Bande in den Jahren 68 FF. Dann erinnern sich manche vielleicht noch an den Kaufhausbrand in Frankfurt, das erste eigentliche Attentat. Wie ging das los und wie haben sich diese Generationen dann auseinander weiterentwickelt?
Es gab damals ja im Zuge der Studentenbewegung die Frage, was müssen wir eigentlich machen, um von den jetzigen Zuständen wegzukommen? Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Sachen, Sitzblockaden, was ist da eigentlich in Ordnung?
Darf ich doch ganz kurz vorher fragen, weil Sie sagen, von den gegenwärtigen Zuständen, was wurde denn als so unerträglich empfunden an den, an den Zuständen?
Doch, das waren lange Listen. Das hatte mit der Universität zu tun, dass man meinte halt, dass die Professoren zu viel Macht hatten. Man meinte, es sei nicht sozialistisch genug, es sei eine kapitalistische Wirtschaftsordnung. Das Dritte Reich sei nicht aufgearbeitet worden. Der Vietnamkrieg war da. Also es war eine breite Palette von Themen, die damals die Studenten hatten. Und da wurde halt auch diskutiert, wie kann man was ändern? Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Sachen oder Sitzblockern, Sit-ins, ist das alles in Ordnung? Und da hat Bader sozusagen mal schon vorauseilend mit drei anderen zusammen 1968 in Frankfurt zwei Kaufhäuser in Brand gesteckt mit Brandsätzen. Dafür saß er dann später im Gefängnis, ist dafür ja verurteilt worden, kam eine Weile auf freien Fuß und ist dann verhaftet worden in Berlin. Wir sind jetzt im Jahr 1970.
Ja.
Und da ist dann die Idee entstanden, dass man Bader befreien könnte. Bei Ulrike Meinhof, bei Horst Mahler, bei Gudrun Enslin und einigen anderen auch. Und so wurde im Mai 1970, das ist die Geburtsstunde von den Historikern jedenfalls zugeordnet, das ist die Geburtsstunde der RAF in Berlin gewesen. Mai 1970 in der Bernadottestraße, also im feinen Dahlem. Und da kam Meinhof mit mehreren Frauen und haben mit Waffengewalt ihn, also den Bader, befreit. Die Justizwachtmeister wurden zusammengeschlagen mit Stuhlbeinen. Und dann ist Bader aus dem Fenster gesprungen und Meinhof hinterher. Und das war vermutlich strategisch ein Fehler, weil da wusste man, dass Meinhof mit dabei ist. Wäre sie sitzen geblieben, wäre das gar nicht aufgefallen. Und so flüchteten sie mit vielen anderen zusammen. Und da begann die Zeit im Untergrund. Dann hat man militärische Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Was war das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen war, einer radikal-linken Ideologie folgend, auszuprobieren, ob es nicht gelingen kann, durch Anschläge auf Repräsentanten, die potenziell revolutionären Massen, so wurde das damals formuliert, zu mobilisieren, dass sie sich erheben und man in eine vorrevolutionäre Stellung kommt. Also durch Anschläge, Mobilisierung der Bevölkerung, das ist der Grund-RAF-Gedanke. Und was dann passieren sollte, das wurde nie gesagt von der RAF. Die RAF hat ja hunderte von Seiten Papier verfasst und mit allen möglichen Erklärungen. Das ist die große Ideologieschwäche auch der RAF. Und dann war diese erste Gruppe, die im Untergrund war von Mitte 1970 bis Sommer 1972 da abgefasst. Das waren dann Juni, Juli, die Festnahme von Bader, Enslin, Meinhof. Da war Schluss aus Ende. Und dann wollte Bader, er drängte darauf, befreit werden. Und so war die zweite RAF-Generation, die auch den deutschen Herbst verbrochen hat, also Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, seine Ermordung von vier Begleitpersonen von Hans-Martin Schleyer bei der Entführung, auch die Entführung der Lufthansa-Maschine mit Touristen, Landshut auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Das war alles eine Art Bader-Befreiungsarmee. So hatte man sich verstanden. Man wollte Bader und die anderen freipressen. Das war das Ziel der zweiten RAF-Generation. Das Ziel ist gescheitert. Am Ende hatten sich die drei Köpfe, die noch lebten, in Stuttgart-Stammheim das Leben genommen. Und dann gab es noch ein paar Anschläge. Das war aber alles, wie soll ich sagen, nicht mehr mit großem Elan getragen. Und das Ende der zweiten RAF-Generation erfolgte im November 1982. Was war passiert? Das Bundeskriminalamt hatte festgestellt, dass die RAF ihren gesamten Hausrat, Waffen, Sprengstoff, Papiere, Geld, Munition, versteckt in Erddepots. Es gab ein Netz von Erddepots in Deutschland, 18 Erddepots insgesamt, und 12 konnten entschlüsselt werden. Diese Depotkette wurde abgeräumt. Sie lag zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Und an zwei von diesen Depots wurden dann auch die Köpfe der zweiten Generation verhaftet, Mohnhaupt und eine Begleiterin, sowie in Hamburg Christian Klar, und das war dann das Ende. Und dann geschah es, dass 1984 Birgit Hogefeld, auch eine ehemalige Jurastudentin, auf die Idee kam, mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Grams in den Untergrund zu gehen, um es nochmal zu probieren.
Und das war dann sozusagen die Geburtsschnitt der dritten Generation.
Der dritten Generation. Wir wollten es nochmal wissen, ob das Ganze nicht funktioniert. Es ist, wenn man es historisch sich mal genau anguckt, skurril, ja, weil zuvor waren 24 Menschen umgebracht worden. Es gab ein Papier von der zweiten RAF-Generation ganz am Ende, wo sie gesagt hat, 1977 ist schiefgelaufen, war ein Fehler, wir konnten so nicht siegen. Also im Prinzip haben die einen Abgesang vorgenommen auf das, was da passiert war in der Vergangenheit. Und dann kam halt Hogefeld, die sagte, ich probiere das Ganze nochmal aus. Und daraus entstanden ist die dritte RAF-Generation, die dann nicht das Ziel hatte, Gefangene zu befreien, die es einfach nochmal ausprobieren wollte und im Zuge dessen 9 Menschen gezielt ermordet hat, das immer aus dem Hinterhalt, und die sich dann nach 14 Jahren aufgelöst hat, 1998, durch die Auflösungserklärung, in der sie halt geschrieben hat, wir stecken in einer Sackgasse, was wir vorhatten als Revolutionsmodell, nämlich durch Anschläge zu mobilisieren, das hat nicht funktioniert, das Ergebnis spricht gegen uns, wir stecken in einer Sackgasse und das ist das Ende des Projekts RAF.
Und an diese Auflösungserklärung haben sich auch alle gehalten oder sind dann möglicherweise doch noch welche übrig geblieben, die gesagt haben, naja, wir machen doch weiter, die Geschichte ist noch nicht zu Ende?
Auflösungserklärung, danach Vorhang zu, die RAF hat sich nie wieder gemeldet, das Ganze ist ja jetzt schon über ein Vierteljahrhundert her, ja? Es ist nie wieder jemand als RAF aufgetreten. Die dritte Generation ist voller Rätsel jetzt auch noch für die Ermittler wissen herzlich wenig über diese Gruppe. Von 10 Morden in dieser Zeit ist ein einziger richtig aufgeklärt. Das ist der letzte an dem GSG-9-Beamten Michael Nevrezeller in Bad Kleinen, ja. 1993. Der Rest ist weitgehend unbekannt. Die Ermittler wissen nicht, wo die RAF gewohnt hat. Es ist keine einzige konspirative Wohnung dieser Zeit aufgeflogen. Die Polizei weiß nicht, wo das Geld hergekommen ist, mit der die Menschen im Untergrund gelebt haben. Es ist unbekannt, wo der Sprengstoff herkommt. Es ist unbekannt, wie die RAF ausgespäht hat, wie sie gereist ist. Partiell einige Sachen weiß man, aber es ist alles noch, liegt noch im Dunkeln. Und die große Frage ist natürlich auch, wer von denen ist bislang unerkannt? Es gab ja damals immer Fahndungsplakaten mit mehreren Personen und mehrere haben sich auch freiwillig gestellt. Da stellte sich raus, dass ihnen nichts nachgewiesen werden konnte. Die RAF hökte sich und sagte, BKA-Fahndungsplakate sind keine RAF-Mitgliedslisten. Und ich sagte das immer einem Bundesanwalt, der für die Fahndung zuständig war. Da hat die RAF recht. Also die Polizei hat im Dunkeln getappt. Wenn man aber nochmal das Ganze quantitativ betrachtet, ist daran zu erinnern, dass der Verfassungsschutz in der Zeit damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, davon ausgegangen ist, dass es eine Kommandoebene gab. Die RAF hat sich selbst Guerilla genannt, aber die mit der Lizenz zu töten im Untergrund. Und dass in dieser Kommandoebene ungefähr anderthalb Dutzend Personen sein dürften, haben die geschrieben. Bis heute wissen wir von 6 Personen. 2 Frauen sind verhaftet worden, haben ihre Haftstrafen abgesessen, sind wieder auf freiem Fuß. Wolfgang Grams ist bei dem Feuergefecht in Bad Kleinen umgekommen. Daniel Kette ist Montag vor einer Woche verhaftet worden und nach 2 anderen wird gesucht. Mehr Hinweise gibt es nicht. Also, wenn das, was damals der Verfassungsschutz geschrieben hat, falls das stimmen sollte, dann würden noch 2/3 der Personen aus der dritten RAF-Generation fehlen.
Wir haben darüber gesprochen, die mussten ja irgendwie im Untergrund leben können, die müssten sich finanzieren können. Sie haben schon gesagt, es gehen wahrscheinlich mehrere Raubüberfälle auf das Konto von Klette, Garweg und Staub. Was wissen wir denn genau darüber? Wie sicher kann man sich sein, dass die Raubüberfälle tatsächlich auf ihr Konto gehen?
Wir müssen also differenzieren. Zu RAF-Zeiten, solange die bestanden hat, bis 98 ist das nicht passiert. Es erfolgte im Jahr 1999, also ein Jahr nach Auflösung der RAF, ein sehr brutal ausgeführter Überfall in Duisburg auf einen Geldtransporter. Da ist dann auch richtig auf den geschossen worden aus einer Schnellfeuerwaffe. Und da sind erbeutet worden damals 1 Million Mark ungefähr. Und was erstaunt waren die Ermittler, dass sie an Helmen, die eingesetzt waren, Material von Klette und von Staub gefunden haben. Und das war der Auftakt für die Serie, die jetzt die Polizei den nicht mehr RAF-Mitgliedern, den 3 eben genannten, zuordnet. 1 Dutzend Überfälle zwischen 1999 und 2016 mit einer Beute von ungefähr 2 Millionen Euro. Und wenn es so sein sollte, und alles deutet im Augenblick darauf hin, es sind wegen 6 dieser Überfälle Haftbefehle erlassen worden, bei dem anderen geht die Polizei davon aus, dass man die Taten ihnen auch zuordnen kann, dann muss man konstatieren, dass aus den einst sehr anspruchsvollen, aus ihrer Sicht, politischen Mördern, Terroristen, ganz gewöhnliche Schwerkriminelle geworden sind. So sind sie geendet. Und das zeigt natürlich auch noch ein anderes Problem. Die konnten halt, weil nach ihnen gesucht wurde, nicht irgendwo einen Job übernehmen und eintauchen. Ja. Die mussten sich überlegen, wie sie überleben konnten. Und da haben sie wohl keine andere Möglichkeit gesehen, da sie sich nicht stellen wollten, als Geldtransporträuber in Erscheinung zu treten. Das mache ich 10-mal.
Aber halten Sie es für möglich, dass es irgendwann zur Neugründung der RAF kommt? Also immerhin war ja auch im Zusammenhang mit militanten Klimaaktivisten schon von einer drohenden Klima-RAF die Rede. Also ist die sozusagen die Strahlkraft dieser Legende RAF noch so groß, dass sie irgendwie vielleicht nochmal eine Generation überspringt und jetzt nochmal aus der Taufe gehoben werden kann?
Ich halte es für ausgeschlossen, dass eine vierte RAF-Generation entsteht, jedenfalls in dem Sinne von dem, was die RAF getan hat, weil die RAF hat sich ja aufgrund eigener Erkenntnis aufgelöst. Ja, sie haben gemerkt, dass das Modell nicht funktioniert und alles, was die RAF gemacht hat, war halt politisch motiviert und getragen immer von dem Gedanken, dass man so zu einer Revolution kommen kann. Das glaube ich nicht. Es ist natürlich erschreckend, wenn man sieht, was bei Tesla jetzt gerade passiert ist, wo der Mast gesprengt wurde. Und auch die Klimaaktivisten, die den Verkehr nicht nur in Berlin lahmgelegt haben, sind ein Ärgernis für viele Menschen in der heutigen Zeit. Aber man muss sehen, dass die, jedenfalls die Klimaaktivisten, die Straßen blockieren, nichts zu tun haben mit der üblen Art, wie der RAF aus dem Hintergrund Menschen ermordet. Das ist was ganz anderes. Aber was man natürlich, wo eine Parallele besteht, was man halt konstatieren muss, ist, wir haben, das ist jetzt ganz wichtig für die Betrachtung insgesamt, eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, in unserem Land werden die Entscheidungen so gefällt, dass jeder Bürger abstimmen kann, alle 4 oder 5 Jahre, je nachdem, wo er lebt. Und es dann ein Parlament gibt und dieses Parlament wählt eine Regierung. Und das, was zu tun ist, später, was gemacht wird, macht zum Teil die Exekutive, also Regierung und ihren nachgeordneten Behörden. Und zum anderen, alles, was wichtig ist, ist eine Parlamentsentscheidung. Und was das, wie ich finde, Unsägliche jetzt an den Klimaaktivisten ist, dass sie halt versuchen, diese Gesellschaft dahin zu nötigen, dass man das macht, was das Parlament nicht beschließen will, nicht beschlossen hat, was die Regierung nicht macht. Ja? Und sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass bei uns die Dinge so entschieden werden müssen, wie ich das eben geschildert habe. Und das ist aus meiner Sicht das Verfassungsfeindliche. Weil grundlegend für unser Verfassungsverständnis ist doch, dass wir ein Parlament haben und eine Regierung haben. Und da kann man nicht plötzlich sagen, wir nötigen die Bevölkerung so lange, bis wir unsere Ziele durchsetzen können.
Das ist richtig. Trotzdem muss ich doch nochmal auf die Militanz ganz kurz zu sprechen kommen. Sie haben es ja gerade selbst erwähnt. Das Attentat auf die Infrastruktur des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin, das hat ja eine neue Qualität. Das ist ja nicht einfach sich auf der Straße festgeklebt, ja, oder irgendwie eine Straße blockiert oder sich vom Kanzleramt postiert zu haben. Das ist auch eine Gruppe, die sich dazu bekannt hat, die nennt sich Vulkangruppe. Sehen Sie da nicht doch gewisse Parallelen zur Anfangszeit der RAF, wo es eben mit Aktionen anfing, mit spontanen Aktionen, die am Anfang sogar ganz lustig waren und lustig sein sollten, auch so gedacht waren. Und dann steigerte man sich eben durch den Brandanschlag in Frankfurt, Gewalt gegen Sachen, dann am Ende in Gewalt gegen Personen hinein. Sehen Sie da nicht doch eine gewisse Parallele zur RAF?
Ich sehe eine Parallele zur dritten RAF-Generation, weil die dritte RAF-Generation hatte ja bezogen auf das Papier, was ich vorhin angesprochen habe, das sogenannte Mai-Papier, Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front hieß es, ein Konzept übernommen, was die zweite Generation noch entwickelt hat, oder die dritte Generation übernommen. Und da gab es die sogenannten Militanten. Das waren unterhalb der Guerilla-Ebene, also die Kommandoebene in der Terminologie des Staatsschutzes, also die mit der Lizenz zu töten, die Anschläge gemacht haben. Darunter gab es eine Ebene kämpfende Einheiten, hießen die Militanten. Und die haben jede Menge Sachschadenanschläge gemacht. Das war Teil mit des Konzepts. Und dann gab es halt nach der RAF-Ideologie noch als dritte, unterste Gruppe sozusagen die Initiativen, die politischen Initiativen, also Leute, die sich engagierten. Und wir haben gesehen in der Republik, die hatten eine Mobilisierungsgröße von ungefähr 5.000, 6.000 Personen damals bei den Hungerstreik-Demonstrationen. Also so viel wie man jetzt weiß über den Anschlag auf den Strommast bei Tesla, ist das alles sehr dicht dran an der zweiten Ebene damals, also unterhalb der Guerilla in der Ebene der Militanten. Und mir bereitet das offen gestanden große Sorgen, weil es ist ja die Militanz, die so bedrückend ist an der Geschichte. Da müssen ja Leute das Know-how gehabt haben. Es geht ja nicht darum, dass einer sagt, ich säge mal einen Strommasten ab. Auch sowas hat es gegeben mit einer Säge, ja, lange gesägt, einen kleinen Strommast. Sondern da muss ja jemand richtig dieses Know-how haben. Und wer unterwegs ist, solche Sachen macht, mit diesem Know-how, auch mit dem Sprengstoff, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wo kommt der Sprengstoff her, der wird ja relativ schnell auch wieder in der Lage sein, weitere solche Anschläge auszuüben. Und das ist natürlich brandgefährlich für diese Republik.
Herr Peters, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Magie.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Übrigens in der demnächst erscheinenden April-Ausgabe berichtet Butz Peters exklusiv und unter Rückgriff auf bisher unveröffentlichtes Material über die Biografie von Ernst Volker Staub. Cicero Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.